herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist und eingeschaltet hast zu unserem Blick in die Bibel. Hey, ganz wunderbar. Amen. Jetzt lasst uns eine Schriftstelle lesen zum Anfang, und zwar 1. Timotheus, Kapitel 1, Vers 15. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu erretten, von welchen ich der Erste bin. Zu was für einer Situation spreche ich heute Morgen? Ich spreche heute zu der Situation, dass du diffuse Angstgefühle hast. Gar nicht genau einordnen kannst, warum. Auf jeden Fall, wenn du an die Zukunft denkst, vor allem wenn du an den Tod denkst, dann fürchtest du dich. Möglicherweise hast du auch Wurstigkeitsgefühle und denkst dir, hat alles keinen Sinn, denn irgendwann ist alles vorbei. Ob ich mich anstrenge oder nicht, hat alles in Wirklichkeit keinen Wert. Oder vielleicht siehst du es auch ganz anders und sagst, hey, mal langsam. Ich muss auf meine Kosten kommen und ich komme nicht auf meine Kosten. So isst du also zu viel, du trinkst zu viel, alles übertreibst du ein wenig, du gehst in bestimmte Häuser und kaufst dir dort Liebe, weil von selber nicht schnell genug was kommt hier. Und du fühlst dich aber deswegen nicht besser, sondern du fühlst dich elend und schlecht, genau genommen. Du weißt es eigentlich besser, aber es ist was in dir, das geht immer wieder und macht genau das, was du eigentlich genau weißt, dass du nicht sollst. Oder du hängst mit Leuten ab, die schlecht für dich sind. Du weißt, die sind schlecht für dich, die taugen nichts, aber du kommst nicht weg von denen, irgendwie gehst du doch wieder hin. Etwas ist in dir, was dich dazu treibt und zwingt, Sachen zu tun, von denen du eigentlich weißt, sie sind nicht richtig, sie sind nicht gut, sie sind schädlich. Aber du kommst irgendwie nicht daraus raus, du hast nicht die innere Kraft, daraus rauszukommen. Das ist eine betrübliche Situation. Rundheraus. Gibt es eine Möglichkeit, das Ganze abzustellen? Die ganz wichtig und richtig und interessant ist. Aber dazu ist notwendig, dass wir radikal, ehrlich Inventur machen. Es ist nämlich so, ein Huhn legt Eier. Warum? Weil Hühner so sind. Marder klauen Hühnereier. Warum? Weil Marder so sind. Schlingpflanzen schlingen. Weil sie so sind, richtig? Du kannst zum Beispiel als gute Hausfrau die Spinnweben wegmachen. Und dann sind sie weg. Obwohl die Spinne ewig lang dran gearbeitet hat, macht sie sich sofort dran und macht ein neues Netz. Warum? Weil es einfach in der Spinne ist. Verstehst du? Es ist etwas in der Spinne, was sie dazu anleitet, Netze zu machen. Hühner Eier zu legen. Madder Eier zu klauen. Schlingpflanzen zu schlingen. Es ist einfach in ihnen drinnen. Und jetzt pass auf. In Sündern ist es drin, zu sündigen. Hast du das gehört? Ein Sünder kann es genauso wenig abstellen oder verhindern, wie ein Huhn verabstellen kann, Eier zu legen. Warum? Es ist einfach so. Es ist ein Teil der Natur des Huhnes und entsprechend des Sünders. Und es ist problematisch, denn wenn du eine solche Natur hast, dann kannst du nicht anders als sündigen. Dann kannst du nicht anders als dir Sorgen machen. Dann kannst du nicht anders als Angst haben vor dem Tod. Denn wenn alles mal vorbei ist, dann wie geht's weiter? Vielleicht gibt's auch ein Leben nach dem Tod und wer weiß, wie das aussieht. Ich erinnere mich noch, als ich mal im Hotel gearbeitet habe in München vor mehr als 40 Jahren. Obwohl ich jetzt 36 bin, ja. Ja, habe ich einen Kollegen gehabt, Iserin hieß der, andere Welt, brrr. Und ich habe dann natürlich das Gleiche genommen und habe ihm was von Jesus erzählt. Auf was will ich raus? Sünder, Sündigen und ihr Lieben, das ist das Problem, das der Mensch hat, ganz allgemein. Das ist das Problem, das die Menschen aus dem Himmel raushält. Sünder kommen nicht in den Himmel, weil sie es nämlich nicht packen dort oben. Wie ändern wir das? Der Mensch kann sich nicht selber ändern. Ein Sünder kann sich nicht selber ändern. Du, wenn du ein Sohn Adams bist, dann bist du ein Sohn Adams und bleibst ein Sohn Adams. Basta. Und du kannst die Gesetze auferlegen, du kannst religiöse Übungen machen, du kannst alles Mögliche tun. Du kannst sogar moralisch perfekt werden, du kannst alle anderen verdammen und verklagen und selber also der hochmoralischste Mensch aller Zeiten sein. Das bringt dir überhaupt nichts. Warum? Weil irgendwo doch, ja, schau, du ein Sünder bist. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, aus dieser Sündensituation herauszukommen. Und jetzt sind wir im Johannesevangelium Kapitel 3 mal kurz. Dort ist es Nacht. Jesus ist nach Jerusalem gekommen, weil ein Fest der Juden dort war. Und er hat Zeichen dort getan und Wunder und er hat gepredigt, also dass es eine Art hatte. Hat viele, viele begeistert. Und dann hat er sich zurückgezogen und saß also privat im Wohnzimmer, hat sich entspannt nach der Predigt. Es war schon längst dunkel. Draußen haben die Grillen gezirpt, die Steinlein gefunkelt, als es plötzlich klopft an der Tür. Und dann geht die Tür auf und ein Adjutant kommt rein. Und er sagt, ja, der Chef, der hätte halt so ein Anliegen, der wird gerne sich mal mit Ihnen unterhalten. Wie sieht es aus? Und Jesus sagt, ja, er möge reinkommen. Dann kommen sie also und setzen sich zusammen. Nikodemus, ein Pharisäer, ein Schriftgelehrter und ein Oberster der Juden, ein hochrangiger Politiker, so im Ministerrang quasi, der kommt und setzt sich zu Jesus. Und wie fängt man mit Jesus ein Gespräch an? Er sagt, Rabbi, was schon mal nicht schlecht ist. Er erkennt an, dass Jesus ein Lehrer ist, einer, der was zu sagen hat. Der sagt also, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gesandt. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Er spricht also über Wunder, er spricht über die Predigt und Jesus steigt sofort ein. Jesus holt ihn genau dort ab, wo er angefangen hat zu reden. Du sprichst über Wunder, lass mich gleich über die wichtigsten Wunder reden, über das wichtigste Wunder überhaupt. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, wenn der Mensch nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. In anderen Worten, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, dann kommst du nicht in den Himmel. Und Nikodemus blinzelt und schaut ihn an und sagt, wie soll das zugehen? Der Mensch kann doch nicht wieder in den Leib seiner Mutter eingehen. Und dann sagt Jesus, der Mensch muss geboren werden aus Wasser und aus Geist. Wasser ist die natürliche Geburt und er muss aus dem Geist geboren werden. Er muss von Neuem geboren werden in seinem Herzen, in seinem Geist. Und Nikodemus sagt, ich verstehe nur Bahnhof. Und Jesus sagt, du bist der Lehrer Israels und du weißt es nicht. In anderen Worten, es ist das kleine Einmaleins. Das muss man doch wissen, wenn man sich hinstellt und ein Lehrer sein will. Und dann erklärt Jesus das noch ein wenig weiter und ich mache das jetzt mit eigenen Worten. Der Geist, sagt Jesus, weht, wo er will. Du siehst ihn nicht, aber du hörst sein Brausen wohl, aber du siehst ihn nicht. In anderen Worten, du siehst seine Auswirkungen, aber ihn selber siehst du nicht. Na, wenn der Wind durch die Bäume weht, dann hörst du die Blätter rascheln. Und wenn der Heilige Geist durch einen Menschen weht, dann siehst du Werke aus diesem Menschen kommen, die jetzt anders sind als vorher. Jesus sagt, ihr seid alle verloren, ihr Menschen. Ihr müsst von Neuem geboren werden. Und das ist der Schlüssel für dich. Du musst von Neuem geboren werden. Du brauchst die Natur Christi. Jetzt bist du ein Kind Adams, aber du sollst ein Kind Gottes werden. Das wirst du dadurch, dass du Jesus als seinen Erlöser und Heiland annimmst. Dann vollzieht sich ein Wunder in deinem Herzen. Du wirst von Neuem geboren. Und dann ist alles anders. Dann ist alles anders. Bisher weißt du, was richtig ist, aber kannst es nicht tun, weil einfach die Kraft nicht in dir drinnen ist. Danach, aber nach der neuen Geburt, weißt du, was richtig ist und du hast die Kraft, das Richtige dann auch zu tun. Die 10 Gebote, du schaust sie an und du verzweifelst. Wie soll man nicht neidisch sein? Wie soll man seinen Vater und seine Mutter ehren? Ich kann die noch nicht einmal leiden. Wie soll ich Gott ehren, wenn ich ihn nicht einmal kenne? Und lauter so, und du sollst nicht stehlen. Meine Güte, mein Chef ist doch ein Ausbeuter. Da ist es doch überhaupt ganz natürlich und normal, wenn ich ab und zu mal ein Werkzeug mitnehme. Ja, das sind alles diese natürlichen Gedanken. Aber jetzt, wo du Christ bist, merkst du plötzlich, das ist falsch. Plötzlich wachst du innerlich auf, du hast ein innerliches Erwachen und dann stellst du plötzlich fest, dass Dinge, die du dir bisher erlaubt hast, dass die grundverkehrt sind. Plötzlich ändert sich deine Sichtweise, plötzlich ändert sich alles. Und dann kann es sein, dass du, obwohl du jetzt von Neuem geboren bist, obwohl du jetzt durchgedrungen bist zum neuen Leben, du bist jetzt kein Kind Adams mehr, sondern ein Kind Gottes, dass du dann erst einmal so richtig in die Waschmaschine kommst und dass dein Leben so richtig durchgewirbelt wird. Denn du hast jetzt den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist. Du hast die Gemeinde Christi, du hast das Wort Gottes und du hast, wie gesagt, die neue Geburt in deinem Herzen. Du hast jetzt halt so viele Freunde, aber du hast auch gleichzeitig 3 Feinde, die dir erwachen und über die wir natürlich unbedingt auch reden müssen. Nämlich die Welt, den Teufel und das Fleisch. Aber ich möchte grundsätzlich eine Wahrheit in dir verankern. Wenn du Jesus im Herzen hast, wenn du glaubst, dass er gestorben ist und auferstanden ist für dich, dass er deine Sünden für dich getragen hat, dann bist du von Neuem geboren. Dann hast du kein schwarzes Herz mehr, sondern dann hast du ein neues, weißes Herz. Und dann bist du jetzt in der Lage, vor Gott zu treten. Dann bist du jetzt von Neuem geboren und kannst in den Himmel hineingehen und Gott lässt dich rein. Schau, die ganze Welt ist unter dem Zorn Gottes in ihrer Sündhaftigkeit, aber es gibt einen Ort, an dem die Gnade herrscht und an dem Gott lächelt und es ist das Kreuz Christi. Wenn du zum Kreuz Christi gehst und dich daran festhältst und sagst, hey, ich will, dass er für mich gestorben ist, ich nehme das an, Dann lächelt Gott dich an und dann beschließt er Segen über dich. Und dann findest du eine innere Erleichterung, die du nirgendwo anders findest. 1. Korinther Kapitel 5, Vers 17. Wenn jemand in Christus ist, dann ist das Alte vergangen. Das Alte ist vergangen. Deine Sünden, deine Abtreibungen, deine Sachen, über die man gar nicht reden kann, die sind alle vergangen, die sind vergeben, die sind weggewischt, wie wenn sie nie passiert wären. Jesus hat dafür gelitten, die Strafe dafür gelitten. Alles ist neu geworden. Du bist von neuem geboren, du bist neu, du bist ein Kind Gottes, auf dir liegt kein Fluch mehr, sondern über dich ist Segen bestimmt und basta. Du fühlst dich vielleicht nicht top super gesegnet, aber du bist es trotzdem. Die Gefühle, die du vielleicht noch hast in die eine oder andere Richtung, die sind genau genommen, sind sie Lügen, wenn sie nicht gut sind, wenn sie nicht positiv und glaubenserfüllt sind. Musst du unbedingt festhalten. Du bist jetzt die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Du kannst jetzt vor Gott gehen und es ist alles in Ordnung. Er sagt Hallo zu dir und er sagt nicht, weiche von mir. Das ist gute Nachricht. Und es gibt für dich keine Hilfe von Gott, bis du nicht von neuem geboren wirst. Du wirst von neuem geboren dadurch, dass du Jesus in dein Leben einlädst, ihn zu deinem Herrn machst, ihn bekennst und dann sagst, okay, ich kenne mich jetzt noch nicht wirklich gut aus in der Bibel und im Leben mit Christus, aber ich folge dir nach, so wie ich es kenne, so wie ich es verstehe, so wie ich es erkenne und dann geht's aufwärts mit dir. Lass mich da jetzt ein bisschen drauf eingehen. Noch einmal, gibt's Freiheit von zerstörerischen Gedanken? Ist der Bruch mit zerstörerischen, schlechten Gewohnheiten möglich? Ja, der ist möglich, dieser Bruch. Ein neues Leben ist möglich, Halleluja. Das hat Gott schon im Alten Testament geweissagt, deswegen hat Jesus von Nikodemus erwartet, dass er das weiß. Zum Beispiel in Hesekiel, Kapitel 36, Vers 26. Da sagt Gott, er würde das steinerne Herz aus dem Menschen raustun und ein fleischernes Herz in sie hineintun. Das macht Gott, kein Mensch, sondern Gott. Nur Gott kann dich retten und niemand sonst, Halleluja. Das beste Beispiel, dass es wirklich funktioniert, ist Saulus, der zu Paulus wird. Aus seinem Sohn Adams, aus einem Sohn des Sündenfalls, ja, wird ein Kind Gottes, preist dem Herrn. Dieser Saul von Tarsus hat wirklich gedacht, der tut Gott einen Gefallen, wenn er andere Menschen schindet und schlägt und übervorteilt und sie ins Gefängnis wirkt und sie umbringt. Er sagt von sich selber im 1. Timotheus, dass er ein Lästerer, ein Verfolger und ein Gewalttäter war. Ein Lästerer ist einer, der permanent schlecht über andere redet. Und er hat natürlich sich das auch entsprechend hingerichtet. Ja? Er hat sich gesagt, ich bin der fromme Paulus und ich, weil ich so gut mache, also das Halten von Geboten und so, deswegen kann ich jetzt alle anderen, die das nicht so gut machen, schlecht machen und kann schlecht über die reden und kann die verlästern, weil keiner so gut ist wie ich. Nennen wir Selbstgerechtigkeit. Selbstgerechtigkeit stinkt vor Gott. Aber es gibt massenweise selbstgerechte Leute. Kennst vielleicht auch ein oder zwei. Die sehr selbstgerecht sind, die genau wissen, was du alles falsch machst. Und sie selber, oh, sie haben die weißeste Weste. Ein Lästerer, das war der. Er war ein Verfolger. Es war nicht nur einer, der über andere gelästert hat, sondern er hat auch verfolgt. Das bedeutet, er hat ihnen wirklich, wirklich Schwierigkeiten gemacht. Er hat Leuten echte Probleme gemacht. Wenn er gemerkt hat auf der Arbeit, oh, da ist einer nicht so, wie ich das gern hätte, dann hat er den getriezt und schlecht gemacht und Schwierigkeiten gemacht und hat den Chef versucht zu überreden, dass er diesen Mitarbeiter entlässt, dass er den rausschmeißt. Ja, ein Verfolger. Du lebst vielleicht auch mit Verfolgern, mit Leuten, die dir am Zeug flicken, obwohl du eigentlich doch ein netter, guter Christ bist. Und ein Gewalttäter. Also nicht nur, dass er dich verlästert und vom Chef schlecht macht, der bringt es auch fertig und klappt sein Messer auf nach der Arbeit und checkt, dass ihn niemand sieht und haut dann die Klinge in deinen Autoreifen. So, jetzt hast du Schwierigkeiten, klappt er das Teil zusammen und läuft davon. Ein Gewalttäter. Ein ekliger, ätzender Typ. Aber alles natürlich verbrämt mit Frömmigkeit. Ja, Saul von Tarsus, er ist also ein ganz, ganz, ganz wunderbarer Pharisäer. Ein Lästerer, Verfolger und Gewalttäter, einer, der andere zum Tod überliefert. Wie verträgt sich das bitte mit dem Gebot, ja, du sollst nicht töten? Also in anderen Worten, er hat sich selber was vorgemacht. Er war gar nicht so gut. Dieser Lästerer, Verfolger und Gewalttäter, der guten Leuten, der Christen verfolgt hat, der Christen das Leben schwer gemacht hat. Wenn du also Leute in deinem Leben hast, die dir das Leben schwer machen, jetzt pass auf, was ist mit diesem Saul passiert? Als der nach Damaskus ging, um seine Verfolgertätigkeiten auszuweiten, ist Jesus ihm erschienen auf dem Weg nach Damaskus, hat ihn vom hohen Ross gehauen. Als er dann mit einem dumpfen Plumps im Sand gelandet ist, war er ganz verblitzt und Gott hat zu ihm gesagt, Jesus hat zu ihm gesagt, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird hart sein für dich, gegen den Stachel auszuschlagen. In anderen Worten, gegen mich kommst du nicht an. Ich habe einen harten linken Haken. Du denkst, du verfolgst mich, ich verfolge jetzt dich. Und dann sagt er, geh in die Stadt. Und dazu wird er dann gesagt werden, was du tun sollst. Und jetzt ist Paulus blind. Schau, jetzt ist er blind. Wenn du blind bist, siehst du nichts mehr. Er, der andere verfolgt hat, der andere vor sich hergetrieben hat, der muss jetzt selber an der Hand geführt werden. Er, der Leute in dunkle Kellerzellen eingesperrt hat, sitzt jetzt selber im Dunkeln und sieht nichts mehr. Er ist jetzt der Gefangene Christi. Also wenn es einer übertreibt damit, dich zu plagen und dich zu ärgern, dann zieht Gott irgendwann die Handbremse an und dann fängt diese Person an, das zu ernten, was sie dir zugedacht hat, was sie dir angedeihen hat lassen. Das ist gute Nachricht. Weißt du, wie du für deine Feinde betest? Solche Verfolger wie Saul von Tarsus, der ja seinerzeit seine Stimme dazu gegeben hat, den Stephanus zu steinigen. Du sagst, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Aber Vater, wenn sie es einfach nicht lernen wollen und weiter verfolgen, dann neutralisier sie, zieh sie aus dem Verkehr, schlag sie mit Blindheit, lass sie von Leuten geleitet werden müssen. Neutralisier sie. So kannst du ruhig beten für deine Feinde. Amen. Und genau das passiert jetzt also mit unserem Paulus. Und er sitzt jetzt da. Und er sitzt jetzt und trinkt und isst 3 Tage lang nichts. So wie die Gefangenen. Die haben auch nichts gekriegt, 3 Tage vielleicht, ja? Nichts zu essen und zu trinken, nachdem er sie verhaftet hat. Jetzt leidet er das. Aber er bekehrt sich dann. Er hat eine innere Schau. Und stell dir mal die Ängste vor, die Paulus jetzt durchzucken. Der denkt sich, du meine Güte, ich habe mich mit Jesus angelegt. Er ist ja wirklich der Sohn Gottes, er ist ja wirklich der Messias. Und er ist mir begegnet und er hat mir keine Erlösung zugesprochen. Er hat nur gesagt, ich soll in diese Stadt gehen. Was passiert jetzt mit mir? Werde ich jetzt hingerichtet? Die Ängste, die den durchziehen, die Verdammnisgefühle, die der jetzt hat, die plagen den. Wie vielleicht dich. Aber irgendwann kommt dann einer, nicht Jesus selber, sondern ein Jünger kommt an und von Jesus gesandt, ein Mann namens Ananias, und legt ihm die Hände auf. Er sagt, lieber Bruder Saul, Apostelgeschichte Kapitel 9. Er sagt nicht, du elender Drecksverfolger, sondern er sagt, lieber Bruder, überleg dir das mal, lieber Bruder Saul. Und dann legt ihm die Hände auf, Jesus schickt mich und dann fallen dem die Verfilzungen wie Schuppen von den Augen und er kann wieder was sehen. Und jetzt hat er erkannt, Gott hat mir meine Sünden vergeben. Er hat mir meine Sünden vergeben. In den 3 Tagen, in denen er nichts gegessen hat und nichts getrunken hat, sind alle Sünden, die er jemals getan hat, vor seinem inneren Auge nochmal vorbeigewandert. Er sieht nochmal den blutigen Leichnam von Stephanus. Er sieht nochmal die weinenden Kinder und die schreienden Frauen. Die Männer, die zerschlagen worden sind. Die Männer, die gesteinigt worden sind. Die verprügelt worden sind in der Synagoge. Und wie er daneben stand, ja, und sich gefreut hat wie ein Gestapo-Offizier. Ne? Und da gegrinst hat und so weiter, wenn die gelitten haben. Dieses Böse ist jetzt aus ihm rausoperiert und jetzt ist er ein Kind Gottes. Und jetzt sagt er abenteuerliche Sachen über sich selber, nachdem er also Christus von neuem geboren ist. Er trennt sich selber von seinem alten Ich. Er sagt auf Wiederschauen und sagt, du giltst jetzt nicht mehr für mich. Das sehen wir ganz besonders gut im 2. Korintherbrief Kapitel 7, gleich in den ersten Versen. Da sagt er Folgendes, pass mal auf, was er da sagt. Ich möchte, dass du dazu kommst, dich von deinen Sünden, von den Verdammnisgefühlen für deine Sünden zu trennen, ein für alle Mal, zu verabschieden. Paulus sagt im 2. Korinther Kapitel 7, Vers 2, ich habe niemandem etwas zuleide getan, niemanden zugrunde gerichtet, niemanden übervorteilt. Der Paulus, der andere verfolgt hat, der ein Lästerer war und so, der sagt es. Wir sehen also, in ihm ist was passiert. Er ist von neuem geboren worden. Er hat gewusst und verinnerlicht vor allem. Er hat verinnerlicht. Ich bin jetzt nicht mehr der blindwütige Verfolger. Ich bin jetzt nicht mehr der Sadist. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. Ich bin ein angenommenes Kind Gottes. Das Alte ist vergangen, neu ist es geworden. Ich bin im Reinen mit Gott. Oh, ich kann von mir sagen, ich habe niemandem was getan. Ich habe niemanden übervorteilt. Wisst ihr was? Die wenigsten Christen dringen zu so einer inneren Freiheit durch. Die meisten laufen immer noch rum mit diesem Bewusstsein, ich bin ein Sünder, wir sind allzumal Sünder. Ich möchte sagen, wir sind allzumal Sünder gewesen. Jetzt aber haben wir eine neue Identität und die musst du dir anziehen, unbedingt. Wenn du im Sieg leben willst, wenn du in der Freude leben willst, wenn du in Gebetserhörungen leben willst, dann musst du dir diese neue Identität in Christus anziehen. Dann musst du sagen, hey, okay, ich bin ein Arbeiter Und ich bin vielleicht nicht der Beste gewesen bisher, aber in mir ist der beste Arbeiter aller Zeiten. In mir lebt Jesus und er inspiriert mich, er führt mich, er gibt mir Gedanken, er leitet mich. Das ist jetzt der Fall, das ist jetzt meine Realität. Amen. Wenn ich früher immer zu spät gekommen bin, dafür aber früher gegangen bin, dann komme ich jetzt früher und gehe dafür später. Einfach, weil mir das ein gutes Gefühl gibt. Fertig aus. Das ist die Identität, in der du jetzt beginnen musst zu leben, die du dir anziehen musst unbedingt. Denn wir alle, ja, haben mit der Welt, mit dem Fleisch und mit dem Teufel zu tun, die uns alle miteinander verdammen. Weißt du, der Teufel ist recht listig. Er trägt ja verschiedene Hüte, ja. Er hat erst den Versucherhut auf und sagt, tu das, mach das und erst dann bist du richtig Mensch. Und dann magst du das und dann sagt er, du Schwein, was hast du gemacht? Dann tut er seinen Versucherhut runter, setzt seinen Verklägerhut auf. Schau, die Sünde, die macht dir 5 Minuten, 10 Minuten, eine halbe Stunde lang Spaß. Und den Rest des Monats leidest du dann unter schlechten Gefühlen wegen dieser Sünde. Da ist es dann gut, wenn du durchdringst, wie Paulus, zu einem Bewusstsein, okay, das ist jetzt Vergangenheit, mir ist jetzt vergeben. Ich bekenne meine Sünde und dann ist er weg, fertig aus. Das musst du nämlich machen mit deiner Sünde. Wenn du Christ wirst, musst du sagen, nicht jede einzelne Sünde aufzählen, das kannst du nicht, sondern du sagst einfach, Herr, ich bin ein Sünder, vergib mir, mach mich neu im Herzen, Amen. Herr, ich empfange deine neue Natur jetzt, Amen, fertig aus. Das war's. Dann bist du für neun geboren und jetzt kommt die Arbeit, dass du dir die neue Identität in Christus aneignest. Und sagst, hey, jetzt bin ich auf der Überwinderspur unterwegs. Amen. Aber wie gesagt, da gibt es einige Stolpersteine und die müssen wir uns noch ein wenig anschauen. Denn Paulus hat auch einige Stolpersteine zu überleben gehabt. Aber immerhin, weißt du, wenn er jetzt also verfolgt wird, dann weiß er, wie Verfolger denken, denn er war selber mal ein Verfolger. Dann weiß er, wie er mit denen reden muss. Dann weiß er, wie er mit denen verhandeln muss. Verstehst du? Und er hat sich darauf eingelassen, freiwillig. Aber jetzt lass mir noch etwas über den Konflikt reden. Über den Konflikt zwischen Geist und Fleisch. Denn die sind einander nämlich entgegengesetzt, dass wir nicht tun, was wir tun wollen und tun sollen. Sagt Paulus Gesundheit im Galaterbrief Kapitel 5. Lass mir ein bisschen auf Römer eingehen zunächst. Römer Kapitel 6. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Das sei ferne. Wie die wieder Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass so viele auf Christus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun begraben mit ihm durch die Taufe in den Tod. Du bist mit Christus gestorben. Also die haben ja damals nicht so getauft wie heutzutage, dass man ein bisschen Wasser auf den Kopf sprenkelt, sondern die haben dich richtig versenkt im Wasser, haben dich beerdigt im Wasser und dich dann wieder rausgeholt. Und so bist du also gestorben mit Christus und auferstanden. Und jetzt leben wir in Neuheit, so sollen wir wandeln in Neuheit des Lebens. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit des Todes, so werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde, des Fleisch und seine Macht abgetan wird, dass wir nicht mehr der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Na, jetzt lebt er also Gott. Vers 11, so auch ihr, haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus. So herrsche nun nicht die Sünde über euren sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorche. Du bist jetzt fähig gemacht zur Selbstdisziplin. Und jetzt noch Vers 14, die Sünde wird nicht über dich herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, das ist die Verdammnis, sondern unter Gnade. Die Gnade gibt dir die Fähigkeit zur Selbstdisziplin. Aber lass mich ein bisschen systematisch vorgehen. Lies Römer Kapitel 1 bis 8, ein halbes Jahr lang, ständig. Es wird deine Sichtweise auf dich selber und auf die Welt verändern. Denk das durch, lass es einsickern, einsinken und es hat gute Auswirkungen auf dich. Lass mich über die Welt ein paar Sätze sagen. Die Welt. Es hat eine Umfrage gegeben. Wenn 100%ig sicher wäre, dass die Bibel Gottes Wort ist, würden sie sich dann an sie halten? 90% sagen, nein. Völlig egal, ob das das Wort Gottes ist, ob es Gott wirklich gibt und dass das wirklich das Wort Gottes ist. Die 10 Gebote interessieren mich nicht. Das Gebot der Nächstenliebe will ich nicht halten. Sehr interessant. Schau, das ist die Welt. Das ist der Geist der Welt. Das sind die sogenannten Söhne des Ungehorsams. Ja, die nach dem Zeitlauf dieser Welt wandeln, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft. Das ist der Zeitgeist, der in der Luft liegt. Das ist die allgemeine gesellschaftliche Strömung, die dich mitnehmen will. Die sagt, hey, komm, wir kümmern uns nicht um Gott, sondern wir machen unser eigenes Ding, wir machen, was wir wollen, fertig aus. Und wenn du nicht mitmachst, dann bist du komisch. Aber die Wahrheit ist, du bist nicht komisch als Christ, sondern die sind komisch als Nichtchristen. Epheser Kapitel 2, da steht es wirklich, das sind die Söhne des Ungehorsams, die nach dem Zeitlauf dieser Welt leben, angestiftet von dem Fürsten der Macht der Luft. Und da müssen wir gegen den Strom schwimmen. Da müssen wir sagen, das finden wir nicht so gut. Wir müssen nicht ständig bei allem sagen, das ist schlecht und jenes auch, was wir sehen, aber wir brauchen bestimmte Standpunkte, die sich auf das Wort Gottes gründen. Und wenn dann jemand kommt und sagt, na, was sagst du dazu, dann sagen wir, was das Wort Gottes dazu sagt. Und nicht, was die Welt dazu sagt. Sagen wir mal Amen. Schau, das ist nämlich das Problem. Die Gesellschaft, wenn sie einen bestimmten Wohlstand erreicht hat, dann dreht sie sich, dann wird sie schwindlig. Wenn es dem Esel zu gut geht, geht er aufs Eis. Und dort bricht er dann unweigerlich ein, rutscht aus und fällt und dann geht er unter und eine Katastrophe kommt. Gesamtgesellschaftlich können wir sowas wahrscheinlich nicht ablenken und abwehren. Wir können beten, dass es später passiert. Wir können Fürbitte für die Menschen in unserer Zeit tun, für die Stadt, für die Familie, für das Land, in dem wir wohnen. Aber die Katastrophe wirklich abhalten, abwenden, das ist so eine Sache. Es kann sein, ja, dass sie kommen muss, dass wir als Christen die nicht aufhalten können für immer. Aber das heißt nicht, dass wir dann mit in den Abgrund hineingerissen werden müssen. Na, als Jerusalem unterging, hat Gott zu seinen Propheten, zu seinen Kindern gesagt, verlass die Stadt. Und das haben die dann auch gemacht. Die sind dann nach Pella gegangen. Es wurde eine christliche Stadt. Und Jerusalem ist belagert worden, ist untergegangen, vollkommen zerstört worden. Die Christen waren in der Zwischenzeit in Sicherheit. Ja, also der Herr, der hat ein Schicksal für die Sünder und ein anderes für die Gerechten. Aber du willst nicht bei dem Schicksal der Gerechten bei dem Schicksal der Sünder mit dabei sein. Du willst nicht wie ein Ägypter leben, um dann unter die Plagen der Ägypter zu kommen. Sagen wir mal Amen. Jetzt, wo du Christ bist, wachst du auf und du stellst fest, Mann, ich fühle mich unwohl in bestimmten gesellschaftlichen Debatten. Ich sehe das jetzt plötzlich anders. Ich denke mir, was ist denn jetzt da los? Ich fühle mich da unwohl. Das ist wohl richtig. Dann konzentriere dich nicht so sehr auf das Unwohlsein, das du spürst, das wir vermutlich alle spüren, sondern konzentriere dich auf Jesus, denn dort ist jetzt deine Bürgerschaft und er meint es gut mit dir. Und das Wichtigste für dich in deinem Leben ist, eine Beziehung zu Jesus zu haben, Gebete gehört zu bekommen, ihn besser kennenzulernen. Das ist das, was Spaß macht und das ist dort, wo die Freude ist für dich. Amen. Die Söhne des Ungehorsams, diejenigen, die Nein zu Gott sagen, diese 90%, die tun den Willen des Fleisches, ihre Begierden und der Gedanken. Und was dann unweigerlich passiert, ist eben das, dass die ganze Gesellschaft so weit von Gott abrutscht, bis sie gerichtet wird, bis ein Gericht kommt. In Form von Plagen, in Form von Krieg zum Beispiel, in Form von wirtschaftlichen Niedergang, solchen Dingen. Bis die Leute sich dann irgendwie wieder aufrabbeln, sich wieder auf Gott besinnen, sich wieder zu ihm zurückwenden, Buße tun, umkehren, sich wieder auf ihn einlassen, mit ihm gehen und dann plötzlich passiert ein Wunder und es geht wieder aufwärts mit ihnen. Das ist allein im Richterbuch 7-mal passiert. 7-mal hat Gott das Volk Israel gesegnet, 7-mal haben sie den Segen verdummbeutelt, 7-mal sind sie geplagt worden und 7-mal hat Gott sie gerettet. Wir lernen da was davon. Wenn es uns zu gut geht, dann waren wir problematisch. Das müssen wir wissen. Aber zumindest geht es uns um die Welt. Ja, wisst ihr, die Welt, die will Segen ohne Gott. Die will quasi Rausch, aber ohne Kater. Ja, die will möglichst viele Geschlechtspartner, aber möglichst ohne HIV. Möglichst ohne Geschlechtskrankheiten, ohne solche Sachen. Ja, die übertreiben das da und ist schwierig. Ja, die wollen sündigen, aber ohne Sündenfall. Die wollen die verbotene Frucht essen, aber einfach ohne Konsequenzen haben zu müssen. Aber das gibt's nicht, meine Damen und Herren. Ja, das ist eine Traumwelt, in der diese Leute leben. Du kriegst Segen nicht, ohne Gott zu dienen. Das ist untrennbar miteinander verbunden. Okay, jetzt wissen wir das halt so. Der Zeitgeist der Lieben, der liegt grundsätzlich falsch. Hast du das gehört? Demokratie und solche Sachen, die funktionieren besonders gut in einer Gesellschaft, in der alle mehr oder weniger sich auf die christliche Ethik geeinigt haben, wenn sie auch nicht alle Christen sind, sich auf die christliche Ethik geeinigt haben, dann funktioniert das Ganze. Denn dann ziehen alle mehr oder weniger an einem Strang. Weißt du, dann ist für alle das Gute gut und das Schlechte schlecht. Aber bei verwirrten Leuten, die nichts mit Gott nichts zu tun haben, wisst ihr, was unweigerlich passiert? Das Gute wird für schlecht erklärt und das Schlechte wird für gut erklärt. Christen werden verfolgt und diejenigen, die keine Christen sind, oh, die behängt man mit Preisen rauf und runter. Und das ist problematisch. Dürfst du dich nicht beirren lassen davon, musst einfach wissen, okay, ich gehöre jetzt nicht mehr zu dieser Welt. Ist einfach so. Fertig. Aber dann gibt es noch was anderes. Dann gibt es den Teufel. Der Teufel ist der, der Gedanken eingibt. Der nicht mit Hörnern ankommt und gruselig aussieht, sondern der sieht charmant aus. Denn sonst fällt ja keiner auf ihn rein. Ja? Stell dir vor, er wäre als Teufel mit Hörnern gekommen. Ja, sein Eselsschwanz quasi da über den Arm drapiert, ne, mit Boxbeinen und so, mit Hörnern. Und er sagt, Eva, iss doch von dieser Frucht. Eva hätte gesagt, nie im Leben. Warum? Ja, du bist der Teufel. Woran siehst du das? Du hast Hörner, bist rot und schaust so mit so einem Bart und alles. Von dir nehme ich nichts an. Aber es war anders. Eva, wenn du so sein willst wie Gott, dann musst du dich auch benehmen wie Gott. Für Gott gibt es keine Grenzen, der kann machen, was er will. Und du musst auch tun, was du willst. Dann bist du wie Gott. Iss von dieser Frucht. Und das hat sie gemacht, wir wissen das. Er hat sie bequatscht. Er hat sie beschwafelt. Und es ist so eine Sache. Ja, denn diese Gedanken, weißt du, du kannst deinem Vogel nicht verbieten oder du kannst nicht verhindern, dass dieser Vogel über deinen Kopf fliegt. Aber du kannst verhindern, dass er auf deinem Kopf ein Nest baut. Und deswegen ist es so extrem wichtig, dass du eine gewisse gedankliche Hygiene pflegst, eine gedankliche Hygiene. Dass du sagst, hey, ihr Gedanken des Kleinglaubens und der Niedergeschlagenheit, ich habe jetzt keine Zeit für euch. Ihr Gedanken, ihr Grauen vor dem Chef oder vor den Mitarbeitern oder vor der Arbeit oder vor der Schwiegermutter oder vor sonst was. Ich habe jetzt keine Zeit für euch, denn Jesus ist mit mir. Du fühlst dich vielleicht nicht danach, aber es ist ganz einfach die Glaubenswahrheit, dass Jesus mit dir im Boot sitzt. Fertig aus. Oh, ich sage nicht, dass das leicht ist, sich umzukonzentrieren. Aber das Wort Gottes sagt, du bist nicht mehr unter Gesetz, sondern unter Gnade. Das bedeutet, du bist jetzt in der Lage, diese Gedanken durchzuziehen und zu denken, du wirst zum Schluss durchdringen zu einer inneren Freiheit. In anderen Worten, diese Sorgen, Gedanken, die werden dich nicht mehr plagen. Diese diffuse Angst, die muss dir nichts mehr, die wird nicht mehr bleiben, sondern die wird sich verflüchtigen, wenn du dran bleibst. Das ist jetzt anders als vorher. Da hast du dich tagelang, nächtelang, monatelang, hast du dich da von Angst zu Angst, von Nacht zu Nacht gequält. Jetzt nicht mehr. Noch was Interessantes. Der Teufel, der geht nicht einfach weg, wenn du Jesus annimmst. Wann immer Jesus in der Synagoge war, ist es nicht so gewesen, dass der Teufel gegangen ist aus der Synagoge, sondern was hat er gemacht in der Synagoge? Er hat sich manifestiert. Also, wenn Jesus in dein Leben einzieht, dann ist es nicht so, dass der Teufel automatisch davonläuft, sondern es kann sein, dass er dann sich manifestiert. So wie in der Synagoge. Du hast dann nichts zu befürchten. Aber bei Jesus war es so. Er hat dazu Gelehrt und gepredigt. Plötzlich hat da jemand, wahrscheinlich in der ersten Reihe, einen Anfall, stört, gewaltig macht und tobt und sagt, Jesus, was suchst du hier? Wir wissen, wer du bist. Und manifestiert sich. Du bist der Heilige Gottes. Willst du uns in den Abgrund fahren lassen vor der Zeit? Dieser Teufel ist nicht aufgestanden und leise gegangen, sondern er hat sich manifestiert. Was mir zeigt, wenn du Christ wirst, Jesus in dein Leben Einzug hält, dann kann es sein, dass du plötzlich mehr mit dem Teufel zunächst zu tun hast, als du gedacht hast. Als ich Christ geworden bin, vorher war ich in Drogen und in allen möglichen anderen Dingen, habe jetzt nicht unbedingt Nein gesagt zu meinem Fleisch, sage ich mal so. Okay? Auf nähere Sachen müssen wir da jetzt gar nicht eingehen. Auf näheres Verhalten auf jeden Fall war ich sehr, sehr an ein sündhaftes Verhalten in vielerlei Hinsicht gewöhnt. Und jetzt plötzlich bin ich Christ. Und jetzt will ich all diese Dinge, die ich bisher gemacht habe, gar nicht mehr. Plötzlich denke ich mir, boah, das hörst du auf, das machst du nicht mehr. Und dann neben dem Fleisch, das plötzlich mir so deutlich zeigt, dass es falsch liegt, passiert noch was. Ich wache irgendwann nachts auf, um 1 oder 2. Und eine absolut dämonische Atmosphäre herrscht in meinem Zimmer drinnen. Ich habe gesagt, Gott, wenn du diese Atmosphäre hier, wenn du dieses Wesen, das sich hier manifestiert, ja, dieser Teufel da, wenn du den wegschaffst, dann höre ich sofort auf mit allen Drogen, verspreche ich dir. Denn hey, es war absolut übel. Ich habe dann, um das Ganze, die Stimmung zu verbessern bei mir im Kopf und im Zimmer, habe ich dann so meinen Kassettenrekorder angemacht und Lobpreismusik laufen lassen. Jetzt, damals gab es nicht so wie heute, ja, wo du CDs kaufst und im Internet streamen kannst und so, sondern damals war der Lobpreis das, was du in der Jugendgruppe aufgenommen hast. Dies ist der Tag, mit einer leicht verstimmten Gitarre, Schrammelgitarre, und alle haben so gesungen, verstehst du, so mehr oder weniger schräg. Das war der Lobpreis, den du damals aufgenommen hast und den du dann daheim praktiziert hast, zu dem du also Gott gepriesen hast daheim. Und dann ging es besser, zeitlang. Ich wusste damals nicht, dass ich kühn sagen kann, hey Teufel, verschwinde in Jesu Namen, ich bin gewaschen im Blut Christi, du hast hier keine Anrechte mehr, weich! Du kannst es machen, wo du es jetzt besser weißt, aber ich wusste das nicht. Ich habe einen Deal mit Gott gemacht, ich habe gesagt, ich höre mit Drogen auf, wenn du den wegschaffst. Ich habe mit Drogen aufgehört und er war weg. Ja, das gibt's tatsächlich. Aber der Sieg ist bestimmt, weil größer ist der, der in dir ist, als der, der in der Welt ist. Und über das Fleisch, ihr Lieben, und seine Tricks, über die müssen wir direkt von anders da reden, denn mir läuft schon wieder die Zeit davon. Der Teufel bringt die Menschen auf falsche Gedanken. Er sagt zu Eva, hat Gott wirklich gesagt, du sollst von dem verbotenen Baum nicht essen? Er hat das Gute und das Schlechte umdefiniert. Er hat dafür gesorgt, dass so dieses ungerechte Weltsystem überhaupt erst entsteht. Er hat den Menschen in seiner Fleischlichkeit bestärkt, in Neid, Triebhaftigkeit, in diesen ganzen Dingen. Macht, Gier, alle diese Sachen, die sind vom Teufel ausgegangen. Und die bestärkt er in den Menschen. Der Teufel, der geht nicht freiwillig, der muss ausgetrieben werden. Dem Weltsystem verweigerst du dich einfach, da sagst du, du gehörst nicht dazu. Du betrinkst dich nicht auf der Weihnachtsfeier und so weiter und so fort. Diese Dinge, da machst du einfach nicht mit, das ist nicht mehr dein Ding, fertig. Den Teufel, wenn der sich manifestiert, dann gebietest du ihm und sagst zu ihm, verschwind in Jesu Namen, du hast hier kein Recht mehr zu sein. Aber wie wir mit dem Fleisch umgehen und so, das müssen wir uns noch ein wenig genauer anschauen. Denn schau, das Fleisch ist der Verräter in dir. Das Fleisch macht Geschäfte mit dem Teufel, nur zu willig. Das Fleisch ist der innere Kain, der jeden beneidet, der erfolgreicher ist als du. Und die frömmsten Heinis, die werden plötzlich unausstehlich, wenn sie merken, oh, jemand ist auf ihrem Gebiet jetzt erfolgreicher als sie. Dann werden sie komisch. Das Fleisch. Der innere Judas, der mit den Hohepriestern Geschäfte macht. Der innere David, der Bathseba holen lässt. Obwohl er genau weiß, das dürfst du nicht, das dürfst du nicht, das dürfst du nicht, das dürfst du nicht. Wie man davon frei wird, ja, was man dagegen machen kann, das müssen wir uns nächste Woche noch genauer anschauen. Ich gebe zu, dass das eine ziemliche Grundlagenbotschaft gewesen ist, aber solche Sachen müssen ab und zu gesagt werden, weil nämlich nicht jeder sie weiß. Und dann müssen die wissen, dass es eine Fluchtmöglichkeit gibt, ja, die Welt und ihre Verdammnis zu erlassen, und dass es einen Ort gibt, an dem es Erlösung gibt, das Kreuz Christi. Sagen wir jemand Amen. Und was sagt Paulus, ne, und was sagt auch Petrus? Wenn ich öfter dasselbe sage, dann werde die umso fester. Wenn du es bisher nicht verstanden hast, verstehst du es vielleicht jetzt. Halleluja. Amen, wichtige Sache. Gut, ich habe jetzt viel über die Neugeburt und diese Dinge geredet. Wenn du von neuem geboren werden möchtest, wenn du satt hast, ein Kind Adams zu sein und jetzt ein Kind Gottes werden möchtest, zur Familie Christi gehören möchtest, zum zweiten Adam, dann biete jetzt einfach mit. Wir laden jetzt Jesus in unser Leben ein, übergeben ihm unser Leben. Halleluja. Sag mit mir, Herr Jesus, ich glaube, dass du für mich gestorben bist und auferstanden bist. Und ich bin mit dir gestorben und auferstanden. So vergib mir, Herr, gib mir Neuheit des Lebens. Ich empfange jetzt. Amen. Halleluja. Willkommen in der Familie Gottes. Gottes Segen. Amen.